willkommen zu einer neuen Folge der Foreign Times. Es gibt eine kleine Anmoderation vor der Anmoderation in diesem Falle, wegen zwei Dingen. Also erstens hat man ja gesagt, wir gehen hier hinter die Paywall. Das gilt natürlich weiterhin. Allerdings hatten wir auch gesagt, bei akuten Lagen werden wir die Paywall vermeiden, sodass das allgemein zugänglich ist. Das wäre nun auch gleich, nachdem gestern ja die erste Folge erschienen ist oder vorgestern, dann auch der erste Fall. Es geht um Bergkarabach und wir haben mit Stefan Meister gesprochen. Also diese Folge ist frei für die Allgemeinheit. Zweites Ding, wir haben die recht kurzfristig gestrickt, diese Folge, und mussten zwei schwierige Länder zusammenführen, was die Internetqualität betrifft, so auf Reisen. Und entsprechend klingt das Ganze auch, also das ist nicht die optimale Tonqualität, die ihr hier hört. Wir haben aber unser Bestes gegeben, damit das Ganze halbwegs anständig klingt, also ein bisschen nachbearbeitet und so weiter und so fort. Glücklicherweise, in Anführungszeichen, betrifft das Ganze vor allen Dingen mich. Und da ich nicht so viel rede, macht das aber dann entsprechend auch weniger aus. Also mit dem Vorwissen im Bunde nun ab in die Folge.
Heute ist Freitag, der 22. September 2023. Willkommen zur 65. Folge der Foreign Times. Stefan Meister, ich grüße dich.
Hallo.
Stefan, wir wollen uns heute über Bergkarabach unterhalten. Und bevor wir das tun, ganz kurz die Frage, wer bist du und was machst du?
Ich leite den Bereich Osteuropa, Russland und Zentralasien bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. War für die Heinrich-Böll-Stiftung mehrere Jahre im Südkaukasus als Regionalleiter und kenne deswegen die Region auch selbst persönlich relativ gut und arbeite aber auch schon zu Konflikten im postsowjetischen Raum seit vielen Jahren.
Ja, und das ist einer dieser Konflikte, wobei man fast sagen könnte, der schwelt auch schon länger, dieser Konflikt.
Das ist sozusagen der Urkonflikt beim Zerfall der Sowjetunion, der Ende der 80er Jahre, schon 87, 88 entstanden ist und einer der blutigsten Konflikte auch in diesem Zerfallsprozess gewesen ist, also mit mehreren hunderttausend Toten, Millionen von Vertriebenen auf beiden Seiten. Also wir haben im Prinzip einen ersten Karabachkrieg Anfang der 90er Jahre und dann ja der zweite Karabachkrieg 2020. Aber sozusagen diese aktuelle Geschichte, die hat mit dem Zerfall der Sowjetunion begonnen.
Was ist denn damals passiert? So zum historischen Hintergrund.
Also man muss, glaube ich, erstmal verstehen, dass durch den Sowjetföderalismus haben eben bestimmte Ethnien auf dem Gebiet von Unionsrepubliken, ja, in die Sowjetunion unterteilt war, Rechte gehabt. Die Karabach-Armenier, die sozusagen in Bergkarabach in der Mehrheit siedeln, haben auf dem Territorium der aserbaidschanischen Unionsrepublik ihr Territorium. Und mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Gründung neuer Staaten, also eines Staates Aserbaidschan und Armenien, ist es zu ethnischen Auseinandersetzungen gekommen um Territorium. Und die Frage, wo siedelt. Also ja, beide Gruppen haben über Jahrhunderte sozusagen eng miteinander gelebt, aber mit der Entstehung von Nationalstaaten hat es eben hier zu Massenvertreibung gekommen, zu ethnischen Säuberungen auf beiden Seiten, also auch zu Tötungen von Aserbaidschanern und auch von Armeniern auf der jeweils anderen Seite und letztlich so zu ethnischen Säuberungen. Und Armenien hat letztlich diesen Krieg gewonnen. 1994 hat Bergkarabach erobert und sieben umliegende Gebiete auf dem Territorium von Aserbaidschan besetzt und damit im Prinzip eine neue Realität geschaffen, die zu sehr, sehr viel Hass auch auf beiden Seiten geführt hat.
Wurde die völkerrechtlich anerkannt, diese neue Realität?
Nein, also von keinem Staat, nicht mal von Armenien selbst, ist Bergkarabach als unabhängiger Staat anerkannt worden. Es wird völkerrechtlich als Teil Aserbaidschans gesehen. Und es gibt natürlich diesen Konflikt zwischen dem Selbstbestimmungsrecht von Völkern und der territorialen Integrität eines Staates. Aber wir sehen, dass bei internationalen Beschlüssen sozusagen immer wieder darauf hingewiesen wurde, dass es hier eben sehr stark auch um die territoriale Integrität des aserbaidschanischen Staates geht.
Also Bergkarabach gehört dann völkerrechtlich zu Aserbaidschan.
Genau, also es gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan.
Wenn wir jetzt heute drauf gucken, du hast ja schon erwähnt, 2020 gab es auch eine kriegerische Auseinandersetzung. Wir haben in diesem Podcast dazu tatsächlich auch eine andere Folge gemacht. Die würde ich dann verlinken in den Shownotes. Seitdem hat sich aber ja, ich will jetzt nicht sagen, einiges getan, aber die Sache hat sich fortentwickelt. Also gab es denn nach 2020, nachdem dann konnte man es jemals Frieden nennen, also man hat sich geeinigt, dass man nicht mehr aufeinander schießt, gab es denn seitdem wirklich eine Ruhe? Oder hat sich der Konflikt weiter aufgebaut?
Also man muss, glaube ich, schon verstehen, dass Aserbaidschan hat ja diese 7 umliegende Gebiete erobert, aber dann eben nicht die Region Bergkarabach, nur kleine Teile davon, und ist dann von Russland gestoppt worden und es ist ein Waffenstillstandsabkommen ausgehandelt worden, den Russland garantiert mit sogenannten Friedenstruppen. Also es hat knapp 2000 sogenannte Friedenstruppen, die international nicht anerkannt sind, in Bergkarabach stehen und garantiert auch den Zugang zu Armenien über den sogenannten Lachin-Korridor. Aserbaidschan hat nie das Ziel aufgegeben, Bergkarabach zurückzuerobern. Es gab eine ganze Reihe von Verhandlungen, aber es gab eben auch immer wieder militärische Auseinandersetzungen, sehr blutige Auseinandersetzungen im Herbst letzten Jahres, wo 300 Menschen insgesamt umgekommen sind, und immer wieder auch Zwischenfälle. Also es ist nie wirklich richtig ruhig geblieben.
Okay, jetzt haben wir vor, ich glaube, 9 Monaten ungefähr, begann es, dass Aserbaidschan angefangen hat, Blockaden aufzubauen.
Genau, es hat im Dezember 2022 mit sogenannten Umweltaktivisten begonnen. Also plötzlich spielen in Aserbaidschan, wo normalerweise Umweltaktivisten keinerlei Rolle spielen, haben diesen Korridor blockiert aus fingierten Gründen. Und dann im Prinzip in der Salamitaktik wurde der Korridor geschlossen ab einem bestimmten Punkt. Es wurden Grenzposten aufgebaut. Im Juni diesen Jahres ist es zu einer Totalblockade des Zugangs geworden und damit auch zur Versorgungsknappheit in der Region. Und jetzt ist im Prinzip der letzte Schritt vollzogen worden von Aserbaidschan und das Gebiet zurückerobert worden. Also es ist im Prinzip ein systematischer Ansatz gewesen, der zu beobachten war und jetzt letztlich der finale Schritt sozusagen hier vollzogen worden ist.
Na, ich wollte gerade sagen, das klingt ja wirklich sehr gezielt, ne? Also erst hungert man die Leute aus und nach dem, was wir da gesehen haben, glaube ich, kann man das wirklich so sagen, dass ausgehungert wurden, und dann geht man militärisch rein. Mit welchem Ziel?
Das Ziel war immer das gleiche. Man wollte diese Region unter Kontrolle bekommen und unter aserbaidschanisches Recht mit allen Mitteln und mit keinerlei Kompromiss. Ja, ich meine, der armenische Premierminister Pashinyan hatte ja im Prinzip schon anerkannt, dass Bergkarabach Teil Aserbaidschans ist, hat aber Sicherheitsgarantien für die dort lebenden Menschen gefordert. Dazu war Aserbaidschan nicht bereit. In der Hinsicht war das Ziel immer, diese Kontrolle zu erlangen und keinerlei Bedingungen dafür zu erfüllen, sondern selbst die Bedingungen zu setzen.
Und nach dem, was ich jetzt aber lese, haben die Menschen, die dann dort wohnen, vor allen Dingen Angst, dass sie nicht nur vertrieben werden nach Armenien, sondern dass sie dann in Armenien nicht mehr lebendank kommen, ne? Sondern dass sie einfach umgebracht werden.
Ja, durch diesen Krieg, den ersten Karabachkrieg und natürlich auch die ethnischen Vertreibungen und Säuberungen auf beiden Seiten ist sehr viel Hass entstanden und es gibt keinerlei Vertrauen auf beiden Seiten. Ich würde sogar sagen, kein Armenier ist sicher auf dem Gebiet von Aserbaidschan. Also da sind sehr starke Rache- und Revanchegefühle von aserbaidschanischer Seite. Es ist ein autoritärer Staat, es gibt keine Rechtsstaatlichkeit in Aserbaidschan. Also in der Hinsicht ist die Gefahr da, dass es eben nicht nur zu Massenvertreibungen kommt, sondern eben auch zur Tötung von Menschen.
Und trotzdem hält sich ja so die internationale Gemeinschaft aktuell sehr zurück. Also da hört man ja höchstens mal, ja, jetzt muss man aber auch mal miteinander reden. Ja, wir kennen das ja aus anderen Kriegsgebieten. Das ist ja jetzt nicht sehr druckvoll.
Ja, das ist schon sehr deprimierend. Also ich finde, es ist auch ein Bankrott der europäischen und auch westlichen, wenn man das so sagen kann, Diplomatie. Also ich meine, es gab ja ein Engagement nach 2020 durch die EU. Also es gab ja ein Verhandlungsformat von Charles Michel aus Brüssel, der versucht hat, die Konfliktparteien zusammenzubringen und eine Lösung auszuhandeln. Die USA haben ein Parallelformat entwickelt, was das europäische Format unterstützen sollte. Aber man hat eben nie Verhandlungsmasse aufgebaut. Ja, man hat nie Follow-up-Format gehabt. Man ist nicht bereit, mit Friedenstruppen reinzugehen und wirklich Druck aufzubauen auf die Konfliktparteien. Und am Ende will man sich nicht die Finger verbrennen und ist jetzt letztlich mit seinen diplomatischen Bemühungen gescheitert und sagen, militärische Macht setzt sich durch.
Ja gut, aber Russland hat ja da auch Soldaten vor Ort, diese Friedenstruppe, das hast du ja schon erwähnt. Also sehr viel Frieden haben wir jetzt nicht geschaffen, ne?
Naja, umso schlimmer, dass man letztlich das über Jahrzehnte an Russland outgesourced hat und immer auch in der OSZE-Minsk-Gruppe, die ja mal ursprünglich dafür verantwortlich war, und es letztlich Russland überlassen hat, weil man ja doch irgendwie anerkannt hat, das ist ja irgendwie Russlands Vorhof, aber dass Russland gar kein Interesse hat, diesen Konflikt zu lösen, dass es ihn instrumentalisiert hat, dass es an beide Konfliktparteien über Jahrzehnte Waffen verkauft hat, das hat man letztlich ignoriert. Und dass Russland keinen Frieden bringen wird, das wissen wir auch aus anderen Beispielen. Ja, also in deren Sicht ist es natürlich auch macht man sich's auch einfach zu sagen, Russland ist ja der Akteur und hat das nicht gemacht. Aber Russland hat halt nie ein Interesse daran gehabt. Es war nie wirklich Schutzmacht für die Armenier. Und es hat eben einfach durch den Krieg in der Ukraine jetzt auch andere Interessen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Haben sich denn durch den Krieg in der Ukraine die Interessen Russlands da verschoben?
Genau, die haben sich verschoben. Russland braucht durch die westlichen Sanktionen neue Transit- und Korridore für Handel und für die Umgehung von Sanktionen. Und der Südkaukasus ist neben Zentralasien ein ganz wichtiger Korridor. Und das geht eben über Aserbaidschan Richtung Iran, was ein wichtiger Verbündeter von Russland im Krieg gegen die Ukraine ist, und dann Richtung Indien. Und es geht dann in Richtung Türkei, was ein wichtiger Verbündeter Aserbaidschans ist. Das heißt, dass Moskau hier Kompromisse macht mit Ankara und mit Baku, dass die Verhandlungsposition von Aserbaidschan sich verbessert hat und Russland letztlich auf Kosten der Armenier Deals mit Aserbaidschan macht. Also ohne ein Okay aus Moskau hätte Aserbaidschan natürlich nie angegriffen diese Woche.
Geht auch russisches Öl an Aserbaidschan und wird dann als aserbaidschanisches Öl an Europa weiterverkauft?
Also ich kenne dafür keine Beweise. Die aserbaidschanischen Kollegen sagen, dass man mehr russisches Gas kauft, nicht Öl, und dann eigenes aserbaidschanisches Gas nach Europa verkauft. Das ist das, was mir die aserbaidschanischen Kollegen sagen. Also sie reduzieren sozusagen ihre eigene Menge an Gas durch oder ersetzen das durch russisches Gas und exportieren dann mehr Gas dadurch nach Europa. Es gibt andere Gerüchte, aber dafür habe ich bisher keine Beweise gesehen.
Ich frage mich halt, warum die EU sich da so zurückhält. Also wir wissen ja, okay, wir kaufen jetzt in Aserbaidschan mehr Rohstoffe ein als vorher, aber das kann ja eigentlich nicht dazu führen, dass wir uns jetzt von Aserbaidschan genauso abhängig machen wie vorher von Russland.
Ja, und das sind 2-3% von dem europäischen Gas, was wir importieren. Also es ist jetzt nicht entscheidend. Es mag für bestimmte Mitgliedstaaten wie Griechenland, Italien, Bulgarien in einem gewissen Maße wichtig sein. Und die haben natürlich ein Wort auch mitzureden in der EU. Oder auch jetzt Ungarn. Ja, Ungarn hat ja jetzt die Kommunikation der EU zu diesem Konflikt blockiert. Aber ich glaube nicht, dass es in erster Linie, das ist der Vorwurf der Armenier, dass es in erster Linie wegen des Gases, wegen der Rohstoffe oder der Transitkorridore ist. Also das ist natürlich auch wichtig. Ja, der Mittelkorridor über Aserbaidschan ist eben auch wichtig für die EU Richtung Asien, weil es eben den Nordkorridor über Russland nicht mehr gibt. Aber ich glaube nicht, dass das entscheidend ist. Ich glaube, entscheidend ist das Desinteresse. Das ist weit weg. Das ist wie der Donbass seit 2014. Das war weit weg. Irgendwie gab es einen Waffenstillstand, der Krieg ging zwar weiter, aber am Ende war es doch weit weg von uns und uns hat uns nicht berührt. Und das ist genauso mit diesem Konflikt. Der ist kompliziert, der ist blutig, der ist weit weg. Wir sind nicht bereit, da uns größer zu engagieren. Und letztlich ist es eine Form von Desinteresse. Aber dass hier natürlich auch ein sehr negativer Präzedenzfall gesetzt wird für friedliche Konfliktlösung, das übersehen wir völlig. Und dass sich Putin hier auch mit seinen Prinzipien von autoritärer, militärischer Konfliktlösung durchsetzt und das Aserbaidschan im Prinzip kopiert, das wird letztlich nicht genug gesehen.
Wenn man jetzt die starke Reaktion der EU auf Russlands Krieg gegen die Ukraine nehmen würde und dann jetzt mit dieser Credibility quasi hergeht und sagt, so pass auf Leute, das wollen wir hier nicht sehen, sonst kaufen wir nichts mehr bei euch oder diverse Sanktionen verhängt. Ich glaube schon, dass diese Drohung eine nachhaltige Wirkung haben könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob sie bei Aliyev, dem Präsidenten Aserbaidschan, verfangen würde. Aber es wäre auf alle Fälle keine schwache Drohung.
Natürlich, es ist eine Frage des politischen Willens. Man könnte Verhandlungsspielraum aufbauen. Man könnte Angebote machen, indem man sagt, wir helfen finanziell und auch mit Know-how, die befreiten Gebiete wieder aufzubauen. Man könnte Sanktionen auch erlassen, ja, mit Blick auf Lieferungen von Rohstoffen. Und man könnte mit härteren Maßnahmen drohen, auch mit Blick auf Banken, auf Korruption natürlich auch, was es in Aserbaidschan gibt, dass man das eben stärker verfolgt. Also wenn man wollte, könnte man Verhandlungsmasse aufbauen. Aber wie wir sehen, will man nicht.
Was heißt denn das jetzt für die Menschen in Bergkarabach? Die sind jetzt alleine, ne? Also die Armenier haben keine Möglichkeiten, die EU wird was sagen, aber wahrscheinlich nicht handeln und damit sind sie dann im Spielball der Gewalten.
Naja, das Deprimierende ist, dass letztlich nur die Russen ihnen in irgendeiner Form Sicherheit garantieren, aber selbst die ihnen keine Sicherheit garantieren. Also wir sehen ja, dass jetzt ein großer Teil der Bevölkerung, jetzt der weiblichen Bevölkerung, der Kinder und der älteren Menschen, sagen, in die Camps der russischen Friedenstruppen geflohen ist, sowohl im Flughafen als auch das Militärcamp, und dass man hofft, dass es Korridore gibt, um nach Armenien zu fliehen. Also in der Hinsicht ist das im Moment die einzige Möglichkeit, die man hat, und die einzige Hoffnung, die da vor Ort ist. Ansonsten, ja, ist man der Situation ausgeliefert.
Von diesem Begriff der Integration, die man jetzt so aus Aserbaidschan gehört hat, dem sollte man nicht sonderlich vertrauen.
Also einerseits haben wir halt den Hass der über Jahrzehnte gewachsen ist, im Prinzip ist Nation Building in Aserbaidschan mit dem Feind Armenien sozusagen betrieben worden nach dem Ende der Sowjetunion mit diesem Krieg, den man verloren hat. Andererseits ist das ein autoritärer Staat. Es ist kein Rechtsstaat. Es ist ein Land, was eigene Minderheiten verfolgt, Opposition verfolgt, Friedensaktivisten aktuell massiv unter Druck setzt und diskreditiert und auch verfolgt, die sich gegen diesen Krieg gewandt haben. Also in der Hinsicht, glaube ich, ist kein Armenier auf dem Territorium von Aserbaidschan oder auf dem Gebiet jetzt in Sicherheit.
Und Armenien selber? Gehen wir mal davon aus, das läuft jetzt irgendwie, die Leute können da raus, ohne größere Zwischenfälle, gehen nach Armenien. Aserbaidschan übernimmt Bergkarabach. Kann denn Armenien dann sicher sein, dass es nicht angegriffen wird von Aserbaidschan?
Das nächste Ziel von Aserbaidschan ist ja ein Korridor durch den Süden Armeniens zu der aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan zu bekommen und den zu kontrollieren, ohne dass Armenien darauf Kontrolle hat. In der Hinsicht ist davon auszugehen, dass der nächste Angriff, und das ist auch nichts, was ich jetzt Neues erzähle, das erzähle ich auch schon seit Wochen oder Monaten, und auch andere Experten machen das, dass es militärisch versucht, sich diesen Korridor zu nehmen und dass es sich mit Russland darauf einigen wird, weil Russland auch Interesse an diesem Korridor hat. Also in der Hinsicht geht es inzwischen um die territoriale Integrität Armeniens. Es gab Angriffe auch auf armenisches Territorium in der Vergangenheit. Es sind Teile des armenischen Staatsterritoriums unter aserbaidschanische Kontrolle gekommen. Und es gibt einen Diskurs, den Präsident Aliyev massiv auch betreibt, von westliches Aserbaidschan. Und es hätte nie einen armenischen Staat gegeben. Also das sind ganz gefährliche sozusagen Entwicklungen und auch Narrative, die hier verbreitet werden, bei der es letztlich auch um die Existenz des armenischen Staates gehen könnte.
Das heißt also, wir sollten uns schon anfangen zu interessieren jetzt für die Sache, ne? Wenn wir es bisher nicht getan haben.
Absolut. Also für mich ist es einfach schockierend, wie wenig wir darüber wissen, wie desinteressiert wir sind, auch an dem, was da 2020 passiert ist im Zweiten Karabachkrieg. Hier gibt es keinen Bösen und keinen Guten, aber hier werden gerade neue Realitäten geschaffen im Rahmen von Ländern, die Teil der östlichen Partnerschaft der Europäischen Union sind, die sozusagen doch in kulturellen Teilen auch zu Europa gehören. Und hier geht es letztlich auch um die Glaubwürdigkeit von Demokratien, von friedlicher Konfliktlösung, von liberalem Frieden, wie man so schön in der Wissenschaft sagt, gegenüber autoritärer Konfliktlösung und dem Durchsetzen von militärischer Gewalt, also der Macht des Stärkeren. Das ist im Prinzip die Normsetzung von Putin und anderen autoritären Führern, die wir jetzt hier in dieser Region sehen. Und ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Präzedenzfall, den wir nicht ignorieren sollten, weil er über die Region hinaus Auswirkungen haben wird.
Vor allen Dingen, wenn wir da jetzt nichts tun, würde das ja auch das bestätigen, was hier ist ein fürchterlicher Begriff, den ich ungern nutze, aber was immer wieder aus dem globalen Süden den Europäern und den USA vorgeworfen wird, ihr interessiert euch ja nicht für unsere Konflikte. Und hier würde man sehen, schon an den äußeren Grenzen, im näheren Einflussgebiet interessiert man sich schon nicht. Das, was man jetzt in Sachen Ukraine vielleicht von anderen abverlangt, klare Stellung zu beziehen, es würde ja nichts bringen. Also man beschädigt sein eigenes Ansehen da auch sehr stark.
Ja, da gibt es Doppelstandards, ja. Also da gibt es auf jeden Fall, wir haben große moralische Reden, auch von deutschen wichtigen Entscheidungsträger und Trägerinnen oder europäischen, die immer wieder Völkerrecht, internationales Recht, Menschenrechte und dergleichen beschwören, tolle Reden in der UN-Generalversammlung halten. Aber wenn es dann wirklich um Aktionen kommt, wenn es dann wirklich darum geht, Friedenstruppen zu schicken, Verhandlungsmasse aufzubauen, Sanktionen auch zu erlassen und die wirklich auch durchzusetzen. Ich meine, das sehen wir ja auch im Kontext der Ukraine, dass die Sanktionen nicht wirklich durchgesetzt werden, weil bestimmte westliche Staaten, EU-Mitgliedstaaten andere Interessen haben. Dann passiert eben doch nicht so viel. Und ich sehe da tatsächlich einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust. Und das ist im Prinzip ein weiterer Baustein dafür, wo Länder aus Afrika oder Asien oder Südamerika letztlich auch wirklich ein Argument haben.
Vielleicht zum Schluss so ein paar klare Punkte, was wir jetzt tun sollten aus Europa heraus.
Also ich glaube, es ist wichtig zu reagieren, dem mehr Aufmerksamkeit zu widmen, hier tatsächlich auch mit Sanktionen zu drohen, sollte Aserbaidschan wirklich Menschen systematisch töten und vertreiben oder auch armenisches Staatsterritorium angreifen. Ich denke, man muss tatsächlich darüber nachdenken, Friedensmissionen aufzubauen und auch anbieten, die in die Region sozusagen zu schicken, beziehungsweise da auch Druck aufzubauen. Ich denke, im UN-Sicherheitsrat wird man nicht viel erreichen können, weil Moskau oder auch andere Staaten das letztlich blockieren. Aber dann muss man vielleicht als EU sozusagen handeln. Und natürlich muss man humanitäre Hilfe nach Armenien schicken. Also da werden jetzt 50, 60, 70.000 Flüchtlinge kommen für ein kleines Land, was völlig überfordert ist von der Situation. Also man muss Armenien hier auch massiv unterstützen in der ganzen Situation. Aber ich glaube, man muss ganz anders mit Aserbaidschan umgehen, was ein gewisses Recht hat, sein Territorium wieder unter Kontrolle zu bekommen, aber eben nicht auf diese Art und Weise, ja. Und ich glaube, das muss einfach sanktioniert werden und es muss alternative Formen auch von Sicherheit geben für die Menschen, die dort vor Ort leben. Und das kann letztlich nur Peacekeeping sein und das muss eine Stärkung der EU-Monitoring-Mission in Armenien sein. Also einfach multilaterale Formate eben auch massiv zu stärken.
Ja, Stefan Meister, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, danke dir für die Einladung.
Und vor allen Dingen vielen Dank, dass es so kurzfristig möglich gemacht hat. Ich habe gestern Abend habe ich ihn angeschrieben und er ist dann sofort eingesprungen. Also auch dafür nochmal vielen Dank. Und für euch www.frontimes.de, da alles weitere. Tschüss.
Alles Gute.